das bringt mich zu der Antwort, ja, wie Emotionen und der Körper zusammenspielen. Ja. Also wenn ich meine Emotionen immer unterdrücke, wenn ich mir nie erlaube, laut zu sein oder einfach auch traurig zu sein, dann speichert das der Körper einfach auch ab. Ja. Und das ist ein Grund, in meiner Welt zumindest, warum manche Krankheiten einfach auch entstehen. Da spielen die Emotionen für mich eine ganz wesentliche Rolle. Und da geht es sehr stark um Unterdrückung von Emotionen, nicht zulassen, sich nicht erlauben, so zu sein oder so zu fühlen, wie man eben gerade fühlt, aus welchen Gründen auch immer. Und das spürt der Körper.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In den letzten beiden Episoden mit Jens Dapper waren wir ein bisschen sportlich unterwegs. Und falls ihr dabei außer Atem gekommen sein solltet, habe ich heute eine Gästin, die nicht nur eine wunderbare Kollegin von mir ist, sondern die sich vor allen Dingen gut mit Puste und mit Atemholen auskennt. Herzlich willkommen, Dr. Andrea Czerny.
Dankeschön, liebe Christiane.
Schön, dass du da bist, Andrea. Ich sagte gerade, du kennst dich mit Atemholen richtig gut aus. Du berätst nicht nur Organisationen in Veränderungsprozessen, sondern du machst auch etwas. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie es heißt. Es nennt sich integrative somatische Atembegleitung. Und dazu möchte ich gleich mehr wissen. Aber erst einmal, man hat es vielleicht schon an deinen ersten Worten gehört, du bist Österreicherin. Wie soll ich dich denn auf Österreichisch ganz korrekt begrüßen?
Ganz korrekt. Also das ist ja Österreichisch, ist jetzt von Westen nach Osten natürlich sehr unterschiedlich. Ich bin in Wien, da sagt man einfach auch guten Tag. Ja? Also ich glaube, da ist zwischen Wien und Berlin eine sehr enge Verbindung. Ja, wenn man weiter in den Westen gehen würde, dann wäre es eher mehr so ein Grüezi.
Grüezi. Okay, aber ich bleibe beim guten Tag, obwohl ich ja fast ein bisschen enttäuscht bin, dass die Wiener auch nur guten Tag sagen können. Die granteln die einen dabei wenigstens an, so wie ne, so ein Berliner würde ja einfach sagen, ach.
Ja, das können wir auch gut. Das können
okay.
Wir auch gut. Ja.
Sehr gut. Also guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, guten Tag, lieber Andrea. Dann haben wir das damit auch erledigt. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, Organisationsberatung machst du, Atembegleitung machst du. Du hast beeindruckend viele Ausbildungen. Wir haben gerade im Vorgespräch, sind wir drauf gekommen, 15 Zertifikate, die bei dir zu Hause schlummern und deren Hintergrund und Wissen in dir schlummert. Du bist unglaublich facettenreich und du sagst von dir selbst, dass du einen ganz großen Spannungsbogen auch abdeckst. Und du hast ein Buch geschrieben, Anlässe und Management von Emotionen in Projekten. Ich freue mich, dass ich endlich eine Expertin zu diesem Thema in meinem Podcast begrüßen kann. Aber erzähl doch einfach mal selbst, was genau machst du und was ist dabei deine Perspektive auf das Thema Führung?
Ja, vielen Dank für das kurze Zusammenfassen dieses breiten Spektrums, das ich ja tatsächlich in den letzten Jahren versucht habe, irgendwie neugierig zu erkunden. Deine Frage war ja, was ich genau mache. Und der Fokus liegt nach wie vor auf dem Thema Organisationsbegleitung. Ich bin ganz stark und tief im Thema Change Management drinnen, wo es tatsächlich darum geht, die Menschen dazu auch mitzunehmen, bei Organisationsveränderungen hier auch ihr Verhalten mitzuverändern und hier auch mit der Organisation mitzugehen. Ja. Was hat das für eine Relevanz jetzt in Bezug auf Atem? Ich möchte auch noch gerne das Wort Achtsamkeit auch noch mit hineinbringen, weil das genau diese Komponente ist, die ich sehr gerne miteinander verbinde. Dass bei Veränderungen lösen ganz oft Stress aus. Ja, und wenn wir beim Thema Stress sind, kommt das Thema Achtsamkeit und der Atem wieder dazu. Ja, und das ist mir ganz wichtig, dass wenn wir in Organisationen unterwegs sind, nicht nur mit dem Kopf arbeiten, sondern dass wir eben die Gefühle, die Emotionen und auch das Körperliche, das ist dieses Somatische in der Atemarbeit, dass auch der Körper da eine Rolle spielt. Ja? Und dass man diese Komponenten in Organisationen zunehmend berücksichtigt. Und das ist das, was ich versuche, nicht nur den Kopf zu bedienen mit Inhalten über Trainings etc., sondern auch immer wieder den Menschen in seiner Ganzheit, sprich eben auch Emotion und Körper hier mit zu berücksichtigen.
Das heißt, dein Fokus ist die Organisationsbegleitung, Organisationsberatung in Veränderungsprozessen und da lässt du diese Atemgeschichte einfließen. Spielt es dann auch eine Rolle in, ich weiß nicht, Coachings, die du machst oder arbeitest du auch mit Einzelpersonen, wo du dieses Thema nutzt und bespielst?
Ja, also in Coachings fast noch stärker, weil ich, also wenn ich mir so kurz meine Coaching-Klienten, die ich momentan habe, vor mein inneres Auge ziehe, sind es tatsächlich, sage ich einmal, zu 90% Menschen, die sagen, ich habe so viel Stress in meiner Arbeit, wie kann ich es schaffen, mit diesen vielen Anforderungen, die an mich gestellt werden, umzugehen? Und weil du vorher auch gefragt hast, inwiefern hat das etwas mit Führungsgefühl oder mit Führungskräften auch zu tun? Es sind tatsächlich auch sehr oft Führungskräfte, die sagen, bei uns verändern sich viele Dinge, viele Anforderungen, viele Erwartungen, die an mich gestellt werden. Wie kann ich es schaffen, dass ich gut mit diesen Anforderungen umgehe? Da wiederum ist der Atem auch eine ganz gute Begleiterin oder ein Begleiter, weil ich den einfach auch immer dabei habe. Vor allem, um mich zu beruhigen, der Atem hilft mir auch, mich sehr zu fokussieren. Ja, weil man kann sich das ja vorstellen, viele Anforderungen, da flattert so herum, ja, und der Atem bringt mich wieder in den Körper, hilft mir, mich zu zentrieren und mich zu erden und mich dann fokussiert auf das nächste Thema zu konzentrieren. Und auch der Körper, wenn wir im Stress sind, das kennen wahrscheinlich viele, fangen an, der Nacken zu schmerzen, die Schultern sind verspannt, der Kopf fängt an zu schmerzen. Das heißt, das sind Vorboten, die mir sehr klar machen, hey, vielleicht ist es jetzt ganz gut, mal eine Pause zu machen. Ist ja auch etwas, was ganz viele nicht mehr machen. Ja? Ich
kann sagen, Pause. Wo gibt es denn sowas? In Österreich
genau.
Gibt es noch Pausen. Ist ja unglaublich. So bitter.
Können wir alle streichen.
Also, okay. Ja. Also, das heißt, deine Perspektive auf Führung ist tatsächlich zum einen Führung im Kontext von Veränderungsprozessen. Und dort der Umgang mit Emotionen, die einem in Veränderung begegnen und die einem als Führungskraft begegnen. Und auf der anderen Seite der Blick auf sich selbst als Führungskraft und vor allen Dingen auf den eigenen Stress. Das heißt, würdest du sagen, mit dieser, in deinen Coachings und mit dieser Atemarbeit und mit der Achtsamkeit, die du versuchst wieder reinzubringen und wofür du versuchst zu sensibilisieren, da geht es auch um Selbstführung, oder?
Absolut. Also das ist für mich überhaupt das, also vielen Dank, dass du es jetzt schon hineinbringst, weil das für mich ein zentraler Faktor ist, dass Führung in erster Linie Selbstführung bedeutet. Ja. Erstens einmal, weil Führungskräfte eine Vorbildfunktion haben. Ja, also ich finde es schwierig, etwas von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zu verlangen, was ich selber nicht umsetzen kann. Und Führung ist für mich ein sehr empathisches Thema auch. Ja, also natürlich ja, geht es darum, Ziele zu erreichen. Es geht darum, die Organisation voranzubringen, was auch immer. Ja, also natürlich ist das auch Aufgabe einer Führungskraft. Aber es geht eben darum, auch Mitarbeitende dazu zu befähigen, ihre Dinge auch selbstständig bewerkstelligen zu können. Das heißt, auf der einen Seite bedeutet das für mich, ich muss mich gut selbst organisieren und auch die Mitarbeitenden dazu befähigen, dass sie sich selbst auch gut organisieren können. Und da bin ich dann wieder eine Vorbildfunktion, weil Mitarbeiter sich oft etwas abschauen oder was ich auch oft höre, ja, warum soll ich denn das machen? Ja, die Führungskraft macht es ja auch nicht. Ja, also das ist so ein bisschen auch wie Eltern, ja, sagt man ja auch oft bei Eltern, ja, man kann Kinder nicht erziehen, man muss es vorleben. Ich möchte als Mitarbeitende überhaupt nicht als Kinder bezeichnen, überhaupt nicht, ja, das passt nicht. Aber Führungskräfte haben da eine große Vorbildfunktion. Und wenn ich den ganzen Tag gestresst durch die Gegend laufe und überhaupt keinen Fokus oder dieses Empathische in Richtung der Mitarbeiter nicht aufbringe, weil ich nicht sehe, was die brauchen, um ihre Aufgaben zu bewerkstelligen, dann wird es schwierig in der Organisation.
Ja, dieses Selbstführungsthema, also es ist auch mein Lieblingsthema. Und ich habe auch immer mehr entdeckt in den letzten Jahren, dass es bei Führung vor allen Dingen erstmal um die eigene Person geht, dass es Persönlichkeit braucht, um gut führen zu können und dass das eine Frage der Selbstführung ist. Ich sage gerne vereinfacht, Führung ist ein Beziehungsgeschehen. Und ich bin gut in Beziehungen oder ich bin umso besser in Beziehungen und im Kontakt zu anderen Menschen, wenn ich gut mit mir selber in Kontakt bin. Und da sind wir bei der Selbstführung. Ne? Hey. Und da rede ich immer gerne von so einem Dreiklang von Selbsterkenntnis, Selbstbegleitung und Selbstverantwortung. Und dieses ganze Thema der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit und der Selbstfürsorge, das wären für mich alles Themen unter dieser Überschrift der Selbstbegleitung. Also wie aufmerksam gehe ich mit dem um, was in mir geschieht, was mein Körper mir verrät, ne? Was an Gefühlen auftaucht und. Und häufig ist es ja so, ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung, wie sehr sind Körper und Emotionen miteinander verknüpft?
In meiner Welt sehr. Warum? Weil, du hast ja vorher auch die Zertifikate angesprochen. Ja? Also genau. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Deswegen will ich dann immer überall genau wissen, ja, was dahinter steckt. Und ich habe nicht nur organisationsentwicklungsmäßig mich weitergebildet ja, und diese Themen, sondern habe auch eine humane Energetiker-Ausbildung, die über ein Jahr gedauert hat. Und das bringt mich zu der Antwort, ja, wie Emotionen und der Körper zusammenspielen. Ja. Also wenn ich meine Emotionen immer unterdrücke, wenn ich mir nie erlaube, laut zu sein oder einfach auch traurig zu sein, dann speichert das der Körper einfach auch ab. Ja. Und das ist ein Grund, in meiner Welt zumindest, warum manche Krankheiten einfach auch entstehen. Mhm. Ja, also das spielen die Emotionen für mich eine ganz wesentliche Rolle. Ja, man kann natürlich auch sagen, ja, die Umweltverschmutzung ist auch schuld, ja, dass es viele Lungenkrankheiten gibt und so weiter. Aber natürlich, es ist ein komplexes Thema. Ich kann jetzt nicht sagen, es sind nur die Emotionen. Ja. Aber wenn ich, und da geht es sehr stark um Unterdrückung von Emotionen, nicht zulassen, sich nicht erlauben, so zu sein oder so zu fühlen, wie man eben gerade fühlt, aus welchen Gründen auch immer. Und das spürt der Körper. Ja. Und das ist ja auch etwas, was wiederum zu Verspannungen und zu Schmerzen im Körper auch führen kann.
Jetzt habe ich verschiedene Fäden im Kopf, denen ich gerne nachgehen würde. Eine Frage, der ich gerne nachgehen würde, ist, inwieweit du glaubst, ob Führungskräfte einer besonderen Emotionsdosis ausgesetzt sind. Vielleicht die und dann würde ich gerne nochmal zu dir und zu deinen 15 Zertifikaten kommen.
Ich hoffe, ich muss nicht nachschauen.
Ja, bitte.
Ob Führungskräfte einer bestimmten Emotionsdosis ausgesetzt sind.
Also mehr als andere Menschen?
Nein, das aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nein. Mhm. Also ich würde es jetzt nicht begründen können, ja, warum Führungskräfte. Mhm. Ich glaube eher, es ist etwas, also ich würde die Frage gerne anders beantworten. Mhm. Was nämlich so vorab auch in meinem Kopf war, ist, dass Führungskräfte natürlich Verantwortung haben. Ja, also jeder Mensch in einer Organisation hat Verantwortung. Ja, nicht nur Führungskräfte, aber sie haben noch eine zusätzliche Verantwortung. Und was ich so erlebe, ist, dass Führungskräfte oftmals nach wie vor glauben, dass sie einem bestimmten Bild entsprechen müssen. Ja, Führungskräfte müssen stark sein, sie müssen anführen, sie müssen Entscheidungen treffen, sie müssen hart sein, sie müssen klar sein, sie müssen, was weiß ich, was da für Bilder einfach da sind, ja, mit denen auch ich groß geworden bin. Ja. Also da war Führungskraft halt, wenn du Führungskraft bist, dann hast du es geschafft, so quasi. Ja. Mhm. Und auch das gleichzeitig dieses sehr Sachliche. Ja. Führungskräfte müssen immer sachlich sein, höre ich auch ganz oft. Mhm. Und ich glaube eher, es ist dieser Druck, sich nicht zu erlauben, auch Mensch zu sein. Ja. Deswegen finde ich ja deinen Podcast so schön, weil es ja genau auch heißt, ja, Führungskräfte sind auch nur Menschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, weil es auch sehr viel mit Authentizität zu tun hat. Ja. Und wenn ich mir nicht erlaube, mich in meiner Ganzheit auch in einer Organisation präsent zu sein, und da gehört nicht der Kopf, sondern eben auch der Körper, der Atem, meine Emotionen mit dazu, dann bin ich nicht authentisch, dann spiele ich eine Rolle, dann verbiege ich mich jeden Tag, wenn ich in die Organisation gehe, und das ist nicht gesund. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen eine längere Antwort, ja, auf die Frage Emotionsdosis. Ja. Ich glaube, es geht mehr so, was erlaube ich mir? Und was lasse ich zu? Was habe ich für ein Bild von einer Führungskraft im Kopf? Von welchem Bild möchte ich gerne entsprechen? Oder ist es auch okay, eigentlich ich zu sein?
Das finde ich eine total interessante Betrachtung. Ja. Also ich schließe mal an, ich würde auch sagen, wahrscheinlich die Dosis, ne, tatsächlich ist, vermutlich ist jeder Mensch der gleichen Dosis Emotionen ausgesetzt. Die Frage ist, wie ist der Zugang dazu? Ja, also wie angebunden bin ich an meine Emotionen oder wie abgeschnitten bin ich von meinen Emotionen? Und meine Fantasie ist, dass ich, so wie du gesagt hast, in einer Führungsrolle ganz bestimmte Anlässe habe, bestimmte Emotionen zu erleben. Ich denke zum Beispiel an mein letztes Gespräch mit Jens Dapper, der davon erzählt hat, dass Einsamkeit eine große Rolle spielt in seiner Führungsarbeit auch, wo er sich sozusagen auch irgendwie zu verhalten musste, dass er das immer wieder erlebt. Also es gibt bestimmte Anlässe für Emotionen, auch für ganz bestimmte Emotionen, aber die vermutlich entscheidende Frage, total guter Gedanke, den ich gerne mitnehme, ist, wie sehr erlaube ich mir diese Emotionen und wie gut bin ich daran angebunden. Ja. Und sich Emotionen zu erlauben, heißt ja nicht, ihnen blindlings folgen zu müssen. Das heißt ja zunächst einmal wahrzunehmen, dass die da sind. Ja, so, ob ich sie dann auslebe, cholerisch oder depressiv oder super euphorisch, das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber wahrzunehmen, dass bestimmte Emotionen da sind. Ja, danke für diesen Gedanken.
ja, danke.
Aber die 15 Zertifikate. Also Andrea, jetzt, also ich muss lachen, aber ganz ehrlich, mich beeindruckt sowas total. Fairerweise muss ich sagen, ich habe meine Zertifikate noch nie gezählt. Ich glaube, Zertifikate habe ich tatsächlich gar nicht so viel, irgendwelche Scheinchen eher. Aber ich habe es nicht so mit Prüfungen. Das macht mir eher Angst oder einen großen Druck. Also ich würde für mich auch in Anspruch nehmen, ich bin neugierig, aber ich bin da nicht gewillt, das mit Zertifikaten unter Beweis zu stellen, dass ich sozusagen nachgeguckt habe. Aber was macht dich so neugierig und wie war da dein Weg? Also vielleicht fangen wir mal vorne an. Ich habe ja gesagt, du hast promoviert, du hast auch ein Buch geschrieben, ne? Das ist deine Dissertation. Und wie ist dann dein Weg? Wie hat er sich entwickelt und wie bist du ihn gegangen, dass du da gelandet bist, wo du heute bist?
Ja, danke für diese Frage, weil mittlerweile kann ich sie auch beantworten. Das war vor einigen Jahren noch gar nicht so einfach. Weil warum? Ja, also genau, ich habe eine Dissertation geschrieben, schon sehr lange her, zum Thema Emotionen in Projekten. Bei uns in der Familie war es einfach wichtig, ja, ich war die Erste, die studieren konnte und dann nicht nur eben das Magistrat oder den Magister zu machen, sondern auch dann gleich zu promovieren. Das war halt insbesondere mein Vater sehr wichtig. So. Und dann habe ich eine Beratung angefangen und habe da auch sehr sachlich, also ich bin ja auch mit diesem Bild groß geworden, ja, sachlich zu sein. Wie bist du gekleidet? Ja, was stellst du nach außen hin dar? Wie sprichst du? Woher kommst du? Also das waren alles Dinge, die immer sehr wichtig waren oder nicht sehr wichtig, aber sie waren wichtig. Ja. Und wie war das? Ich war auf Weltreise. Also ich habe mich irgendwann einmal in diesem ganzen Prozess dann rausgenommen für ein halbes Jahr. 2009, 2010 bin ich wieder zurückgekommen. Und wie ich zurückgekommen bin, bin ich einen ehemaligen Trainer, den ich bei der Trainerausbildung hatte, über den Weg gelaufen. Der hat sich mit dem Thema Transaktionsanalyse auseinandergesetzt. Und hat eine dreijährige Ausbildung dazu angeboten. Und ich habe mir gedacht, ach cool, das klingt total lässig, interessiert mich, möchte ich gerne machen. Und habe mich dann 3 Jahre, bei mir waren es dann ein bisschen länger, weil die Schwangerschaft dazwischen gekommen ist und eine Firmengründung. Aber anyway, ja, am Ende des Tages habe ich sie fertig gemacht. Und ich kann mich noch extrem gut erinnern, dass wie ich nach einem dieser Module nach Hause gefahren bin, ist mir eingefallen, dass eine Freundin von mir einen Tag der offenen Tür anbietet, genau an diesem Tag. Und ich habe mir gedacht, ich schaue da jetzt einfach vorbei, ist ja egal, ja. Würde mich sowieso interessieren, weil die hat sich die Humanenergetik, also sie ist Humanenergetikerin, hat zu dem Zeitpunkt schon lange Menschen begleitet. Mir hat das zu dem damaligen Zeitpunkt gar nichts gesagt. Ja? Ich meine,
ehrlich gesagt, mir sagt es auch nichts. Vielleicht kannst du das auch gleich noch aufklären. Also vielleicht bin ich ja nicht die Einzige und es gibt Menschen da draußen, die auch gerne wissen.
Absolut, absolut. Ich kann es total nachvollziehen, ja, weil ich wusste es eben damals auch nicht. Ja. Also in der Humanenergetik beschäftigen wir uns tatsächlich sehr viel mit, was für Energien sind in einem Raum, wie kann ich auch energetisch, also in dem Fall ging es eher darum, auch Beschwerden unterstützen. Ja, wir dürfen ja nicht sagen behandeln oder so, wir sind keine Ärzte, aber wir versuchen über Energie, über ein Dasein, über auch Hand auflegen, ja, auch wenn das total esoterisch klingt, ja, über Bilder, innere Bilder, über Düfte auch, viel mit dem Atem, hier Personen wieder in ihr Gleichgewicht zu bringen. Das ist vielleicht ein ganz gutes. Aber keine Medikamente etc., sondern rein eben nur mit dem, was wir einfach haben. Und das ist eben vor allem dieses Energetische. Mhm. Ja. Aber eben, ja, ich bin damals zu diesem Tag der offenen Tür hingefahren und habe mir gesagt, was macht sie da eigentlich? Ja? Und die haben gesagt, schau, zum Erklären ist das schwierig. Es ist ja tatsächlich auch schwierig. Ja? Also ich habe es jetzt versucht, aber und die haben mit mir gearbeitet. Ja? Das sind zwei Frauen, die sind dann neben mir, also vor mir gestanden, haben so die Hände gehalten und die Augen geschlossen. Und dann haben sie mir erzählt, wie es mir gerade geht, wo ich in meinem Leben gerade stehe und so. Und ich habe das total spooky gefunden. Also ich bin da gestanden und habe gedacht, woher wissen die das? Das können die nicht wissen. Ich habe es denen ja nicht erzählt. Ja? Aber es hat extrem gut gepasst. Ja? Und das hat mich so tief berührt und hat in dem Moment hat es bei mir auch zu Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, da hat sich ein Tor aufgemacht, der in eine Welt, wo ich keine Ahnung hatte. Und dann bin ich halt diesen Weg weitergegangen. Ja? Also ich habe dann eben die Humanenergetiker-Ausbildung gemacht. Ich bin dann eben noch in eine andere Ausbildung dann, aber ist das fertig. Ja? Und habe dann weitergemacht, wo es sehr stark auch um Meditation, um Atemarbeit, um also ganz viele, was gar nichts mit Organisationen zu tun hat. Ja? Und dann hatte ich die Schwierigkeit, dass ich wusste, okay, Organisationen finde ich cool, mag ich gerne, ich arbeite gerne mit Menschen in Organisationen, Projektmanagement, Change Management, aber das andere ist auch eigentlich super spannend, ja, und ein Aspekt im Körper, Emotion und Atem, der mir in den Organisationen fehlt. In der Energetik fehlt mir manchmal ein bisschen diese Bodenhaftung, ja, aber ich wollte diese zwei Welten zusammenbringen, ja, und ich habe aber lange nicht gewusst, wie ich das anstelle. Mittlerweile habe ich einen Weg gefunden, genauso wie ich es am Anfang erzählt habe, ja, dass ich einfach merke, dass Menschen in Organisationen durch viele Einflüsse und viele Herausforderungen, die wir momentan haben in dieser Welt, sehr gestresst sind. Und da kann ich dann gut mit Atem, mit Körperarbeit, mit Bewusstseinsarbeit einfach auch unterstützen. Also mittlerweile habe ich eine Brücke gefunden, zwar aber nicht immer, also es hat mich einige Jahre gekostet, mich auch zu zeigen in diesen anderen Aspekt. Der ist ja auch nicht so. Es war nicht einfach. Ja.
Na, es ist eine sehr spirituelle Seite, die du beschreibst. Wie reagieren Menschen da drauf? Also du meintest, ne, es hat ein bisschen Mut gebraucht, dich so zu zeigen. Und was war deine Sorge, wie Menschen reagieren und wie haben sie reagiert?
Also tatsächlich ist die Reaktion extrem positiv. Und ich merke, dass es viele Menschen beschäftigt, ja, aber sie auch in Organisationen sich nicht trauen, über das auch zu sprechen. Aber ich lerne immer, also je offener ich werde und das auch sage, dass dieser Teil auch zu mir dazugehört, weil für mich Authentizität eben ein extrem wichtiger Wert ist, ja, und da gehört das dann einfach auch dazu und ich traue mich immer mehr auch darüber zu sprechen. Und dann kommen Leute und sagen, ich finde das total super und hast du vielleicht eine Idee, wie ich das und das machen könnte oder kann ich einmal zu dir zu einer Atemsitzung kommen und eher noch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, aber es tut ihnen gut, sie fühlen sich wohl und das ist für mich eigentlich das Einzige, was wirklich wichtig ist. Ja. Und es waren eher meine Stimmen in mir ganz am Anfang, die gesagt haben, was sollen die Leute denken? Die glauben dann, du bist völlig verrückt geworden. Ja. Die denken sicher, du bist verrückt. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die das glauben. Ist auch total in Ordnung.
Ich finde es interessant, denn diese spirituelle Seite interessiert mich auch sehr und ich komme ja eigentlich aus der pastoralen Arbeit und arbeite auch nach wie vor vorwiegend mit kirchlichen und mit karitativen Organisationen und da spielt das schon auch immer noch mal eine Rolle. Ja, natürlich in einer ganz anderen Form, also viel katholisch und traditionell, aber nichtsdestotrotz schwingt diese Seite in diesen Organisationen mit und ich finde es total spannend. Und wenn ich dann mal woanders hingehe, ja, oder auch nur eine andere Sprache benutze, also statt von Gebet, von Meditation rede, ja, oder von Chakren, Arbeit oder, dann ertappe ich mich auch dabei, dass ich denke, ha, jetzt musst du aber aufpassen, dass du nicht in so eine Esoterik-Ecke gestellt wirst. Und ich markiere das dann häufig, dass ich sage, es fühlt sich vielleicht ein bisschen esoterisch erstmal an, aber wagen wir das Experiment. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Menschen dankbar dafür sind. Ja. Und dass es auch echt Erfahrungen gibt, die alle machen und die total anschlussfähig sind. Und das, was du beschrieben hast mit der Energiearbeit am Körper, mit dem zu arbeiten, was da ist, um sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Erfahrung hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, wenn er in Urlaub gefahren ist. Wie man aufladen kann, wenn man mal eine Woche wieder Sonnenschein und blauen Himmel genießen kann, wenn man gutes Essen genießen kann, wenn das Auge über Landschaften schweifen kann, wenn man mit Menschen zusammen ist, die in ausgelassener oder entspannter Stimmung sind. Also was das mit einem macht und nichts anderes ist es. Ja, und ich glaube, das ist eine große Herausforderung auch unserer Arbeit als Coaches, ist diese Seite mit einzubeziehen. Ja, und toll, dass du es aber, und deswegen stresse ich dieses Ausbildungsthema so. Ich finde, du hast mit so einer Ausbildung und so einem Zertifikat die Riesenchance, das in einen sachlicheren Zusammenhang zu stellen und zu erklären, was da passiert.
Ja.
Bei mir ist es dann eher ja, ganz oft eine persönliche Erfahrung, einfach von der ich reden kann. Dankenswerterweise nehmen die Leute es auch, aber ich finde das Ausbildungsthema da einfach so spannend und so hilfreich.
Absolut.
Sehr cool.
Wobei, das ist mir schon wichtig, ja, das war auch in dieser dreijährigen Ausbildung, wo ich mich eben sehr intensiv auch noch einmal mit Atem und Meditation und Körperarbeit vor allem auch ja, auseinandergesetzt habe, extrem viel Selbsterfahrung. Auch etwas, ich hoffe, ich mache dir nicht zu viele Fäden, ja, aber auch etwas, was ich merke, dass Mensch, also vor allem Führungskräfte, ja, je besser sie sich selber kennen und ihre Trigger kennen, und je besser sie sich selbst, das führt ja wieder zu dieser Selbstführung, desto, ich merke das jetzt besser und schlechter nicht so sehr, aber ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, desto bessere Führungskräfte sind sie einfach auch, ja. Und diese Selbsterfahrung ist extrem wichtig, eben auch zu erfahren, weil ich habe meine Erfahrungen gemacht, du hast deine Erfahrungen gemacht und jemand anderer macht wieder ganz andere Erfahrungen. Und das ist wichtig zu erleben, was macht das mit mir? Eben nicht nur jetzt in der Ausbildung, okay, das habe ich gelernt, natürlich, ich kann es auch erklären, aber ich bin durch viele Selbsterfahrungsprozesse gegangen und ich merke heute in meiner Arbeit, dass ich ganz anders mit Menschen arbeiten kann. Ja, durch diese Selbsterfahrung, aber auch durch diesen Blick auf die andere Seite, sage ich jetzt einmal, es ist immer eine Welt, ja, aber dieses Erleben, was mache ich mit Energie in einem Seminarraum, in einem Coaching, ja. Ich setze mich ja auch nicht hin und sage, tak, 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 ja, sondern ein Ankommen, ein Durchatmen, ein sich miteinander verbinden. Vielleicht nur ein Beispiel, ja, weil ich hatte es gestern erst in einem Workshop, ja, in der Vorbereitung, meine Kollegin. Ich habe mir gedacht, was ist los mit dir? Und ich sage, was ist los mit dir? Und sie sagt zu mir, ich bin total aufgeregt und nervös, weil ich Angst habe, das falsch zu machen. Ja. Und in dem Moment, ja, war Flipcharts aufhängen und so weiter, alles erledigt. Ja. Ich habe dann einfach ihre Hände genommen, habe in ihre Augen geschaut und wir haben gemeinsam geatmet. Eine Minute, eineinhalb. Ja. Ganz lange ausgeatmet und nach eineinhalb Minuten war sie wieder im Raum und hat sich wieder konzentrieren können. Mhm. Und weißt du, das ist das Schöne, ja, dass man es immer mehr miteinander verbinden kann. Und das hat für mich auch etwas mit Energiearbeit zu tun. Ja,
total. Also ich kann auch eine Anekdote erzählen, die allerdings in die andere Richtung geht. Es ist viele, viele Jahre her, als ich im pastoralen Dienst gearbeitet habe. Und alle, die zuhören und die selber im pastoralen Dienst sind, erinnern sich vielleicht an die gestaltete Mitte. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ne? Also im pastoralen Settings ist es häufig üblich, dass man im Stuhlkreis sitzt. Und dass in die Mitte des Stuhlkreises etwas gelegt wird. Vielleicht brennt da eine Kerze, vielleicht liegt da in christlichen Zusammenhängen ein Kreuz. Ja, aber ganz oft, und so habe ich das auch in meiner Ausbildung gelernt, wird viel Energie darauf verwendet, diesen Mittelpunkt des Kreises zu gestalten. Mit Tüchern, mit Gegenständen, die irgendwie zum Thema passen und. Und man kann es auch echt übertreiben und man kann es falsch machen. Ich hatte in einem Praktikum während meines Studiums, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, es war in der Osterzeit, es war irgendeine Runde mit Erwachsenen abends und eigentlich war es ein schönes Thema. Und ich habe die Mitte irgendwie so gestaltet, dass es die totale Depri-Veranstaltung geworden ist. Ich führe das wirklich auf diese Mitte zurück, die irgendwie so mit, keine Ahnung, geknickter Rose, dunklen Farben, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber es hat etwas mit der Runde gemacht. Ja. Die Raumgestaltung macht etwas mit der Runde.
Ja.
Auch da wieder, ich glaube, es ist eine Erfahrung, die jeder kennt, ja, die man vielleicht so nicht wahrnimmt, aber die man tatsächlich gar nicht so in die esoterische Ecke hängen muss.
Genau.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ich wollte nochmal auf das Thema Selbstführung zurückkommen, weil du sagst, die Selbsterfahrung ist so ein wichtiger Schlüssel. Ja, also da würde ich auch anschließen, Selbsterkenntnis als Teil von Selbstführung hat was mit Selbsterfahrung zu tun. Ja, und sozusagen sich selber da reinzugeben, um sich dann in diese Führungsbeziehung geben zu können, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel. Ich gucke mal auf meinen Zettel. Ich habe nämlich auch hier noch Fragen.
Leg los, ich freue mich.
Ja. Ich frage deshalb, weil wir waren jetzt ganz viel bei der Körper- und Atemarbeit, bei den Zusammenhängen und auch, was das mit sozusagen mit Führungskräften macht, wie es Stressbewältigung positiv beeinflussen kann. Würde aber gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, das Thema deiner Dissertation, nämlich Emotionen in Projekten. Was hat dich denn an diesem Thema Emotion gereizt, also Emotion in Projekten, weil du sagtest vorhin auch, du arbeitest gerne mit Menschen in Organisationen, also das ist ja eine Seite, die dich irgendwie reizt. Was ist das?
Also ich muss mal so anfangen, ich habe meine Dissertation 2003 angefangen zu schreiben. Das war eine Zeit, in der Emotionen noch weniger Rolle gespielt haben als heute. Ja? Das heißt, also gar keine. Ja, das war ging gar nicht, ja, weil Organisationen waren sachlich. Da hat sich ja Gott sei Dank viel verändert. Deswegen hat mich das Thema so gereizt, ja, weil ich gemerkt habe, in Projekten, ja, es macht Sinn, einen Meilensteinplan, einen Projektstrukturplan, einen Projektauftrag, macht alles total viel Sinn, ja. Aber die Erfahrung war schon relativ früh da, dass ich in einem Workshop, in einem Startworkshop, ja, dass ich hier mit Menschen zu tun habe, dass ich ein Team habe und dass ich ein und das gleiche Projekt unterschiedlichen Teams geben kann und so unterschiedliche Ergebnisse rauspurzeln, weil die Menschen einen wesentlichen Unterschied machen. Das hat mich zu diesem Fokus Mensch schon sehr früh hingebracht. Mich hat immer, bevor ich in die Selbsterfahrung gegangen bin, wollte ich einfach immer nur wissen, warum reagieren Menschen so, wie sie reagieren.
Ja.
Also das hat mich
verstehen.
Ja, ja, das hat mich Zeit.
Warum ist
das? Ja, das hat mich Zeit meines Lebens und immer noch. Ja. Und deswegen auch vielleicht diese vielen Ausbildungen, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich diesen Aspekt gerade verstanden, aber da gibt es ja noch etwas und da möchte ich auch noch tiefer bohren. Ja. Und heißt überhaupt nicht, dass ich es heute weiß, ja, aber ich kann mehr nachvollziehen, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Und es hat natürlich etwas mit Emotionen zu tun, das hat etwas mit Auslösung von Emotionen zu tun. Das hat aber wiederum sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ja. Weil wenn ich mich über etwas ärgere, heißt das ja noch lange nicht, dass der andere das falsch gemacht hat, sondern das ist irgendetwas in mir, der löst etwas aus, hat aber mit dem anderen Menschen nichts zu tun, aber es löst etwas in mir aus, ja. Und das ist eben genau wieder diese Selbstführung. Wie komme ich jetzt dazu, das vielleicht in dem Moment wegzukicken, weil es gerade nicht passt, ja. Aber es nachher mir auf jeden Fall anzuschauen und sich zu fragen, was ist denn da gerade passiert, dass ich eben diese Trauer gespürt habe. Ja? Und die Dissertation war eigentlich nur ein Anfang auf das ganze Thema. Also würde ich sie heute noch einmal schreiben, würde ich sie ganz anders schreiben. Dort ging es sehr stark. Ich meine, das war schon noch sehr spannend, ja, weil ich ja eben den systemischen Ansatz verwenden musste. Und in Systemen gibt es ja wiederum keine Menschen, sondern nur Kommunikation. Mhm. Zumindest war das Thema Emotion sehr stark an die Kommunikation gebunden und das Gefühl war etwas, was in dir drinnen steckt, ja, aber die Emotion ist das, was du nach außen hin dann zeigst, ja, durch ein trauriges Gesicht, durch ein Happy Face, ja, also nicht jetzt gespielt, gekünstelt, aber das war so für mich eher der Anfang mit der Beschäftigung von einem Thema, das mich eben dann Gott sei Dank weitergeführt hat, ja. Aber es war total spannend, sich einfach auf einer wissenschaftlichen Basis damit auseinanderzusetzen und das Thema einfach auch zu pushen, weil ich musste es ja auch immer wieder präsentieren in diversen Kongressen, Projektmanagement-Kongressen etc. Und es hat im Endeffekt, jetzt nicht ich, ja, aber das war ein Puzzlestück, ein kleines davon, dass im Projektmanagement, im Change-Management, in Organisationen immer mehr erkannt wurde, dass Emotionen natürlich eine Rolle spielen. Ja, auch wenn es unterschiedlich gelebt wird in den Organisationen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber da hat sich Gott sei Dank viel getan. Aber wie ich damals angefangen habe zu schreiben, war das, gab es auch kaum Literatur dazu.
Es fühlt sich so an, als wäre es, oder ich denke so zurück, ich glaube, ich bin 2006, 2007, als ich als Beraterin gestartet habe, habe ich angefangen, auch viel zu Change Management zu lesen. Und ich entsinne mich, dass da, also da gab es immer diese Change-Kurve, die natürlich angeguckt wurde, die ja so einen Hintergrund auch in der Trauerarbeit hat. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, da bewusst über den Begriff von Gefühl oder von Emotionen gestolpert zu sein, sondern maximal über Widerstände. Widerstände im Change, ja, die aber eben nicht als Ausdruck unterschiedlicher Emotionen beschrieben wurden, sondern als etwas, was gegen was geht und womit man dann irgendwie umgehen muss und die man managen muss. Und zweifellos, ja, gibt es Widerstände und natürlich gibt es Dinge, wo Menschen dann nicht gerne mitgehen, ja. Aber dass das nicht sozusagen ein großer schwarzer Block des Widerstands ist, sondern dass das eine Gemengelage aus ganz unterschiedlichen Gefühlen ist, die dabei eine Rolle spielen und auf die man in sehr differenzierter Art und Weise auch eingehen kann und idealerweise eingehen sollte. Ja, das ist nochmal was anderes. Ich glaube, da ist das Bewusstsein tatsächlich auch erst in den letzten Jahren gestiegen.
Genau. Ja, also und das ist genau der Punkt, das hast du super schön jetzt auch erklärt. In den Trainings Change Management, die Change-Kurve spielt natürlich eine wesentliche Rolle, aber man kann es theoretisch erklären, dass da Ängste sind, die Stress auslösen, ja, die in einer Wut vielleicht auch in einem Widerstand auch in das hineinführen können. Beziehungsweise gibt es immer wieder Teilnehmer, die sagen, ja, aber Veränderungen sind ja gar nicht so schlecht. Ja. Man muss das ja nicht immer nur mit Widerstand, das kann ja auch freudig sein. Ja. Also es kann auch etwas Lustvolles, Spaßiges oder etwas, worauf man sich einfach freut. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Aber dieses, ich weiß es, dass es hier zu Emotionen kommt und ich traue mich damit auch umzugehen, ist wieder eben in einer anderen Schublade. Ja.
Ja.
Und wie gehe ich dann damit um, wenn ein Mitarbeiter vor mir steht und weint oder schreit, weil er Angst hat, seinen Job zu verlieren oder er einfach kein neues System sich anlernen möchte, weil er jetzt seit 50 Jahren das Gleiche verwendet. Ja. Wie gehe ich dann mit solchen Leuten um? Ja? Und da ist natürlich Mut gefragt, aber auch dieses, traue ich mir das zu, auch mit diesen Situationen umzugehen? Ja? Aber das ist Mensch. Ja? Also ein Mensch ist jetzt nicht im Gegensatz zu den Systemen, ich schalte ein, ich schalte aus, ja? Sondern da habe ich ein breites Spektrum von mir an Facetten und Führungskräfte. Ich finde, sind echt gut beraten, ja, zu lernen mit diesen Facettenreichtum von Menschheit, von Menschsein auch umzugehen.
Ja, und das ist umso leichter, je mehr man sich selber als Mensch kennt und auch als Mensch erfährt, mit allen Qualitäten und auch allen Grenzen. Also ich finde tatsächlich das Hilfreichste im Umgang mit Leuten, die mich triggern, das gibt viele. Also sagen wir mal so, ich könnte sagen, ich biete mich an, getriggert zu werden. Aber das Hilfreichste im Umgang damit ist eigentlich, auf die eigene Erfahrung zurückzuschauen, ja, und zu sagen, warte mal, was erlebt diese Person da eigentlich gerade und kenne ich das nicht sogar?
Hm.
Ja, und ich kenne es sehr gut. Und häufig ist es dann halt genau das, was ich versucht habe, bei mir auszuschalten, was aber an anderer Stelle sich Bahn bricht, ne, was man dann gar nicht so gut aushalten kann. Du hast vorhin, da würde ich gerne noch mal kurz hin zurückkommen. Hast du von besserer und schlechterer Führung gesprochen? Mhm. Ja, finde ich sympathisch, dass du sagst, diese Einteilung möchtest du eigentlich gar nicht aufmachen. Ich finde es auch schwierig. Ich finde es vor allen Dingen dann schwierig, wenn man so lesen kann, das sind die 10 super Tipps, die du als Führungskraft brauchst und das musst du machen. Es würde mich interessieren, was hältst du davon, wenn man statt von besser oder schlechter von bewusster führen oder weniger bewusst führen sprechen würde?
Sehr sympathisch. Gefällt mir gut.
Okay, also ist abgenommen. Super. Ich kam deshalb drauf, als ich dir zuhörte und du beschrieben hast, ja, was dieses Bessere ausmacht. Und mein Eindruck war, du redest von einer Person, die sich im besten Sinne ihrer selbst bewusst ist. Ich glaube tatsächlich, dieses Bewusstsein, Das ist es, was den Unterschied ausmacht. Ja. Wow. Andrea, wir sind so richtig, also das ist ja hier richtig, tief ja, drin.
Wahnsinn.
Oh Gott, ich muss mal dafür sorgen, dass das Niveau gleich wieder anders wird.
Aber ich finde das Niveau eigentlich gerade ganz gut, ja. Nein, aber du hast schon recht, ja. Vielleicht nur ein Satz dazu. Eben Führungskräfte sind auch nur Menschen, ja. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass jetzt gerade für mich das etwas zu viel ist oder dass ich eine Situation da ist, ja, die für mich eine Grenze überschreitet, ja, wie gehe ich dann damit um? Und ich kann immer bewusst sagen, okay, ich lasse diese Überschreitung zu. Es ist eine bewusste Entscheidung und es macht einen wesentlichen Unterschied für mich, ja, ob ich etwas bewusst zulasse oder eben bewusst auch eine Grenze setze und das auch nachvollziehbar mache für die anderen und nicht aus einer ersten Reaktion heraus sage, nein, das interessiert mich nicht. Und deswegen gefällt mir dieses Bewusste sehr, sehr gut. Es ist, was ich halt erlebe, auch oftmals ein Zeitthema.
Total.
Weil Bewusstsein oder sich seiner Bewusstsein oder eine bewusste Entscheidung zu treffen oder sich mit einem anderen Menschen bewusst auseinanderzusetzen, dauert durchaus länger, als jetzt einmal schnell eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, das ist halt jetzt so. Ja. Für die Beziehung, für die langfristige Beziehung zu den Mitarbeiterinnen und auch für mein persönliches Wohlfühlen, ja, ist diese Beziehung zu den Menschen zu haben um so viel wichtiger, als immer nur Ergebnisse rauszuhauen. Ja. Wie gesagt, ich Absolut. Bin wohl in dieser Welt auch gut da. Ja, also ich weiß, dass es in Organisationen, dass es die nicht zum Spaß gibt, ja, sondern dass es immer darum geht, ein Ziel zu erreichen, Gewinn zu maximieren oder zu erhöhen oder gleich bleiben zu lassen oder was auch immer. Ja. Sachliche Themen sind durchaus wichtig, aber ich erreiche sie leichter oder auch besser langfristig gesehen. Ja. Es geht ja um diese, was für eine Perspektive habe ich. Ja, und wenn ich eine langfristige Perspektive habe, ja, dann habe ich diesen Beziehungsaufbau zu meinen Mitarbeiterinnen absolut im Fokus und nicht nur die Sache, wohl auch.
Ja, ja. Ich finde es gut, dass du es nochmal ansprichst, denn tatsächlich kann man ja den Eindruck gewinnen, wenn wir jetzt so reden, ne, also es menschelt sehr, ne, und jetzt könnte man sagen, ah, ihr seid ja wirklich super gefühlig, und aber darum geht es doch gar nicht. Eigentlich geht es auch um was ganz anderes. Mir hilft in solchen Momenten immer dieses Modell von der themenzentrierten Interaktion. Ja, dieses Dreieck, in dem auch nochmal deutlich wird, dass es diese Beziehungsebene zwischen den Individuen und der Gruppe oder dem Team, die gibt es ja deshalb, weil es ein verbindendes gemeinsames Thema gibt. Ja, und das finde ich tatsächlich wichtig. Also auch was, um Führungskräften Druck zu nehmen. Also natürlich geht es darum, Beziehungen zu gestalten. Natürlich geht es darum, mit Mitarbeitenden in Kontakt zu sein. Und ich glaube auch, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Ja? Verbunden mit einem Fokus auf die Sache, um die es geht. Und das ist für mich immer der Rahmen. Ne? Und dann versuche ich in Coachings, wo Leute sehr stark auf dieser empathischen Seite und dieser Emotionsseite unterwegs sind, auch nochmal zu sagen, also das ist wichtig, das ist aber auch nicht der Selbstzweck. Ne? Also man ist ja nicht in einer Führungsbeziehung, um in einer Führungsbeziehung zu sein, sondern man ist in einer Führungsbeziehung, weil man Teil einer Organisation ist, die ein sachliches Ziel verfolgt. Und das darf und muss auch eine Rolle spielen. Und ich finde, das hilft auch, also wenn man jetzt mal, das ist ein Begriff, den ich eigentlich nicht mag, das hilft auch dabei, Emotionen zu managen, in Anführungsstrichen. Sich nochmal klar zu machen, wofür tut man das eigentlich und vor welchem Hintergrund geschieht das eigentlich?
Vielleicht eines, weil das ist bei mir jetzt gerade so stark da, was da auch hilft, ist dieser Satz, dass zwischen Reiz und Reaktion gibt es ja einen ganz kurzen Moment, ne? Ein paar Millisekunden, aber diesen Moment kann ich nutzen und da hilft mir aber der Atem auch wieder. Ja? Also ich bekomme ein E-Mail und ich ärgere mich und ich setze an, sofort zurückzuschreiben. Ja? Nein, das mache ich eben nicht, ja, sondern ich atme einmal, ja, und in diesem kurzen Moment, ja, zwischen Reiz und Reaktion eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ja? Mhm. Und da gibt es auch dieses schöne Wort, also eine Abkürzung, ALI, ja, steht für A, steht für Atmen, L steht für Lächeln und I steht für Innehalten. Und einige Coaching-Klienten von mir nehmen sich genau Ali auch mit, ja, schreiben sich es auf die Hand, ja, und sehen wohin oder kleben sich das mit einem Post-it auf den Computer, weil auch das helfen kann, ja, nicht gleich irgendwie zurückzuschießen, ja, oder gleich zu reagieren, ja, sondern sich einmal zu überlegen, okay, was ist jetzt der nächste wirklich relevante Schritt? Und das hat aber auch so ein bisschen was mit Ego zu tun, ja, das hat etwas mit Selbstführung, mit Selbsterfahrung zu tun, dass ich das auch schaffe, manche Dinge einfach auch einmal sein zu lassen.
Impulskontrolle, ja.
Weil ich mir denke, kurzfristig, ja, würde ich den anderen am liebsten an die Gurgel springen. Langfristig gesehen macht das aber gar keinen Sinn. Ja? Und das noch einmal so kurz für sich zu reflektieren, ist in ganz vielen Situationen, und das hat etwas dann schon, da könnte man jetzt sagen, man managt seine Emotionen, ja,
ja.
Oder man kann sich selber einfach gut führen, ja, weil man sich selber gut kennt und auch in der Lage ist zu sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach einmal sein. Ja. Ich muss ja auch nicht immer das letzte Wort haben. Ich muss ja auch nicht immer mit einer Entscheidung, die getroffen wurde, auch happy sein. Und trotzdem kann ich sie mittragen.
Absolut.
Ja.
Ja. Ich sage gerne, wenn ich mit Führungskräften arbeite und dann Trainings mache zum Thema Kommunikation, gönnen Sie sich doch mal den Luxus des Schweigens. Und das nicht reagieren müssen, das einfach nur zuhören dürfen. Und das ist eigentlich genau das, gönnen wir uns doch mal den Luxus, nicht zu reagieren, sondern einfach die Klappe zu halten. Ja, ich gebe zu, da redet man wieder die Blinde vom Sehen. Also wird ja auch gerne schnell dabei, meinen Senf dazuzugeben. Aber aus umso schmerzlicherer Erfahrung kann ich hier Tage lesen, wie blöd es ist, wenn man immer sofort dagegen geht und wie wohltuend es ist, wenn man... wenn man tatsächlich innehält.
Ja, und darf ich da noch eines ergänzen, liebe Christiane? Da hilft nämlich eines, was ich in der Achtsamkeit gelernt habe, nicht werten.
Ja.
Ja. Also ich muss ja nicht immer, eben deswegen, was ist schlechte Führung, was ist gute Führung? Ja? Ist das Wetter jetzt gut oder ist es schlecht? Ja? Ist dieser Podcast gut oder schlecht?
Ja, also stopp, an dieser Stelle
man kann sie einfach
auch hier, Moment.
Natürlich, das ist großartig, ja. Aber, aber du weißt, was ich meine, ja. Also habe ich auch oft, ja, dass ich, vielleicht braucht es diese Wertung gar nicht, ja, sondern es ist einfach, wie es ist, ja. Und es nimmt mir gleichzeitig den Druck, etwas ändern zu müssen.
Das stimmt.
Ja.
Also
war das Meeting jetzt gut oder schlecht? Ja, das nächste Mal muss ich so und so machen, ja.
Ja, blöderweise ist das was, ist dieses Werten etwas, was sehr stark befeuert wird durch Methoden wie Retrospektiven und Reviews, ne, die ja eigentlich sehr konstruktiv nach vorne blicken sollen, aber die Gefahr ist groß, da in so eine Wertungsfalle zu tappen. Das stimmt.
Ja.
Und das Werten bleiben zu lassen, das ist durchaus auch entlastend, gebe ich dir recht.
Immer wieder. Ja, immer wieder, genau. Und gleichzeitig ist es natürlich ganz wichtig, ich mache es ja auch total, also werten. Ja. Ich hinterfrage mich oft, ja, nach jedem Training, nach jedem Workshop, ja, die Frage an mich selber, was war gut, was hat weniger gut gepasst. Ja. Natürlich, das hilft uns auch, besser zu werden, wenn man den Anspruch hat, ja, um nicht jetzt gleich von Selbstoptimierung zu sprechen, weil das ist wieder zu viel. Aber natürlich hinterfrage ich. Aber manchmal ist es einfach auch gut zu sagen, der Kunde war glücklich, er war zufrieden, also ist in Ordnung.
Also gerade bei dieser Selbstreflexion, aber nicht nur da, finde ich die Frage, hat das gepasst? Ja, hat das, was war, hat es in den Kontext gepasst und war das stimmig? Das ist nochmal was anderes, als es zu bewerten, war es gut oder schlecht. Ja, also per se gut oder schlecht, tue ich mich auch extrem schwer mit, aber hat das gepasst? War das stimmig? Und dann darf ich es auch ein andermal anders machen, weil dann vielleicht die Umstände anders sind. Ja, oder ich habe in einer Weise agiert, die nicht als solche schlecht war, aber halt vielleicht nicht hundertprozentig zu den Umständen gepasst hat. Und das ist etwas barmherziger und hält auch mehr Optionen offen und macht nicht so die Türen zu. Das stimmt.
Ja, schön.
Ich habe ja gesagt, ich würde gerne das Niveau noch mal so ein bisschen, ne?
Okay.
Ich würde gerne mal etwas launiger werden.
Durch die Decke gehen, oder? Also launiger, okay. Alter, da bin ich dabei.
Ich habe ein Spiel vorbereitet. Und ich habe mir gedacht, weil du es mit dem Atem hast und wir da jetzt schon viel von gesprochen haben, du auch eben nochmal beschrieben hast, tatsächlich jetzt ganz ernsthaft, welche Qualität das Atmen im Sinne eines Tools auch wieder in Anführungsstrichen hat, um mit Gefühlen umzugehen. Da dachte ich, kommen wir da jetzt mal drauf zurück. Und das Spiel heißt Wegatmen, Weglachen, Wegrennen? Fragezeichen. Und ich würde dir jetzt gerne einfach so ein paar Situationen schildern, die du bestimmt schon mal erlebt hast. Übrigens, Ähnlichkeiten mit möglicherweise real existierenden Personen sind rein zufälliger Art. Ein paar Situationen und du sagst einfach mal, was würdest du denn empfehlen? Ist das eine Situation, die man wegatmen kann? Kann man sie weglachen? Oder sollte man am besten die Fluchtschuhe anziehen und wegrennen?
Okay. Aber das heißt, nur kurze Zwischenfrage, was ich empfehlen würde oder was ich machen würde?
Ach, bleiben wir bei dir. Was würdest du tun?
Okay.
Dann können wir ja immer noch mal drauf gucken, ob das auch das ist, was du anderen empfehlen würdest.
Geht klar.
Okay, also du leidest darunter oder eine Führungskraft leidet darunter, dass eine Kollegin sich regelmäßig mit fremden Federn schmückt, also insbesondere mit fremden Erfolgen schmückt.
Weglachen.
Weglachen?
Mhm.
Okay. Weil?
Das habe ich befürchtet, dass du mich das jetzt fragst. weil, wie soll ich das wertschätzend sagen? Ja? Wenn das notwendig ist für diese Person, sich mit fremden Federn zu schmücken, ja, weil die eigenen vielleicht noch nicht so ausgebaut sind, dann kann ich das durchaus mit einem Lächeln nehmen.
Mhm. Ja. Also nicht auslachen, aber
nein, lächeln. Sondern
okay. Andere Situation. Ein Kollege, eine Kollegin kommt immer zu spät zu Meetings und wirft dann alle bis dahin getroffenen Vereinbarungen über den Haufen.
Schritt 1, wegatmen. Wenn das nicht hilft, wegrennen.
Okay. Gibt es einen Weg zurück in Meetings? Oder so?
Ja,
oder ist,
nein, in der Situation sicher wegatmen, ja. Aber ich, warum auch dieser zweite Schritt, der für mich ist Pünktlichkeit tatsächlich auch etwas ganz Wichtiges. Und vor allem, wenn du es jetzt nur bei der Pünktlichkeit belassen hättest, der wäre es vielleicht noch leichter gewesen. Ja. Okay. Aber dann alles über den Haufen zu hauen, ist eine Nichtwertschätzung meiner Zeitressource gegenüber. Und da bin ich sehr empfindlich.
Mhm.
Was der Umgang mit meinen Zeitressourcen betrifft. Und wenn das dann immer wieder kommt, dann ist noch vielleicht eine vierte Option, es anzusprechen.
Okay.
Aber dann bin ich schon grantig. Ja, und deswegen dann das Wegrennen.
Okay. Situation in einem Projekt. Es gibt vereinbarte Ziele und Strategien und die werden regelmäßig komplett über den Haufen geworfen, weil sich gerade eine klitzekleine Kleinigkeit geändert hat.
Wegatmen. Das ist part of the job. Finde ich grundsätzlich nicht gut. Wenn mir aber der Handlungsspielraum, es zu verändern, nicht gegeben ist, außer darauf aufmerksam zu machen, dann bin ich beim Wegatmen.
Vierte Situation. Du hast eigentlich im Gespräch vorhin schon fast die Antwort gegeben. Ja, da ist jemand und der leidet Projektleitung, ja, leidet vor Auftraggeber-Meetings unter einer riesigen Nervosität.
Wegatmen.
Nächste Situation. Eine Kollegin hat die Angewohnheit, endlos E-Mails zu schreiben.
Okay, für mich wegrennen.
Okay.
Also ganz ehrlich, ja, ich könnte es natürlich auf was anderes, aber ich bin ganz schlecht in lange E-Mails. Ich kann die nicht lesen. Das ist richtig schwierig, vor allem, wenn ich dann die Essenz selber finden muss. Ja? Also gibt ja auch Leute, die schreiben lange E-Mails und schreiben dann am Schluss noch einmal so, was ist jetzt so eigentlich der Hauptpunkt oder die eine Frage daraus, und haben vorher den Kontext erklärt. Aber wenn das ewig E-Mails sind, die mich nur Zeit kosten und die man sich auch kurz und knackig auf den Punkt bringen könnte, dann bin ich eher beim Wegrennen. Ja.
Mhm. Nächste Situation. Ein Team leidet darunter, dass ganz dringend benötigte Entscheidungen nicht getroffen werden.
Schwierig, weil da für mich keines der drei Optionen passt.
Welche würde passen?
Am ehesten vielleicht auch noch atmen. Ja. Aber wegrennen ist keine Lösung. Ja, weglachen wäre nicht passend. Also insofern vielleicht noch am ehesten wegatmen oder hinatmen. Mhm. Vielleicht gar nicht wegatmen, sondern hinatmen.
Ja, genau, heratmen. Die Entscheidung heratmen.
Ja, heratmen. Ja, auch schön.
Okay. Nächste Situation. Da gibt es einen Kollegen, eine Kollegin mit sehr unangenehmem Körpergeruch.
Okay, wegatmen ist dann vielleicht nicht das Beste. Ja, wegrennen.
Nächste Situation. Da gibt es ein Team und das leidet unter den schlechten Witzen eines Kollegen, einer Kollegin.
Ja, wenn du schon leiden sagst, ja, da habe ich immer so ein bisschen das Problem, dann zum Lachen zu kommen. Aber vielleicht kann man in dem Setting doch sagen, ja, vielleicht doch weglachen. Ja, ja, ist immer die Frage, was ist dann die Reaktion? Ja, dann kommen vielleicht noch mehr solche Witze, ja, weil die Person glaubt, sie sind auch lustig, gefährlich. Vielleicht auch wieder zwei Schritte, ja, weglachen und wenn das in die falsche Richtung geht, dann wegrennen.
Wie ist das mit Menschen, die regelmäßig Wutausbrüchen ihrer Führungskräfte ausgesetzt sind?
Schwierig. Aber sich auf jeden Fall das nicht gefallen zu lassen. Ja, also wegrennen ist vielleicht auch nicht die Lösung, aber wäre vielleicht noch eher das Passendste. Ja, also wegzugehen, ja, um sich das auch nicht gefallen zu lassen. Ja, weil ich glaube, das ist schon eine starke Grenzüberschreitung, die keiner ertragen muss, darf.
Ja, tatsächlich. Ich finde, jetzt wo du es gerade sagst, wegrennen, ne, das klingt ja so nach wirklich das Feld verlassen und die Flucht ergreifen. Aber wegrennen kann ja auch heißen, zunächst mal aus der Situation rauszugehen und Distanz zu schaffen.
Genau, genau.
Um dann vielleicht sogar noch ganz andere Schritte gehen zu können. Noch eine Situation. Da ist eine Projektleitung und die findet sich ganz regelmäßig in ziemlich wenig produktiven Meetings des Steuerungsboards wieder.
Wenn der Kopf schon anfängt, ist das immer ein bisschen schwierig, aber wegatmen, weglachen, aber hier auch auf jeden Fall immer ansprechen. Ja, also das, eben wie du sagst, ist natürlich alles rein zufällig und fiktiv, aber tatsächlich bin ich in immer wieder Situationen ausgesetzt, wo die Meetings sicher produktiver und effizienter, also gar nicht produktiver, sondern effizienter gestaltet werden könnten und man kann natürlich das immer wieder wegatmen, aber auch etwas, was nicht sein muss, ja, in der heutigen Arbeitswelt. Ja, das geht sicher anders, das können wir anders.
Dann tatsächlich nochmal anknüpfend. Also ich glaube, das Wegatmen ist ja wirklich immer ein hilfreicher erster Schritt. Ich kann ganz viel wegatmen, bis ich die richtigen Worte gefunden habe, um es anzusprechen. Ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt.
Wobei ich tatsächlich finde, dass Lachen eine wesentliche Komponente ist, die in Organisationen auch sehr oft leider verloren geht. Wir erlauben uns nicht, uns selber auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, habe ich gut gemacht. Oder auch dem Team zu sagen, hey cool, das hat sie geschafft. Ja, mega Leistung, also dieses Lob auszusprechen, diese Freude auch zu teilen oder sich auch wirklich einmal aus Herzen, aus tiefstem Herzen zu freuen, weil ich etwas geschafft habe, weil ich einen Auftrag bekommen habe, weil es ein guter Workshop war, was auch immer. Insofern finde ich dieses Lachen durchaus auch charmant und freue mich jedes Mal, wenn sich Organisationen trauen, auch richtig zu feiern und ja, das auch zuzulassen. Ja. Es ist eben alles so ernst.
Gut, dass du gerade den Begriff ernst sagst, weil es ist interessant, das Lachen, also weglachen, habe ich oder würde ich gar nicht so verstehen, also diesen Aspekt der Freude, klar, den gibt's auch. Aber ich wünsche mir so oft, dass in Organisationen öfter mal über Sachen gelacht wird, wo was schiefgegangen ist oder wo man was Blödes gemacht hat und dass das nicht so schwer genommen wird, sondern ich wünsche mir einfach, dass die Leute mal sagen, ach du meine Güte, wie blöd war das denn? Ha, guck mal, wir können auch Vollkatastrophen. Also es wirklich auch mal mit so einem lachenden Auge zu nehmen in dem Anerkenntnis, dass wir, Achtung, auch alle nur Menschen sind. Und dass das dazugehört. Ja, es passieren einfach auch manchmal Dinge, die halt nicht super sind, sondern die schief gehen. Und sie müssen nicht immer in der totalen Katastrophe münden und ganz schlimme Konsequenzen nach sich ziehen. Beziehungsweise selbst das, ja, also manchmal passieren halt Sachen, die wirklich blöd sind. Und auch dann irgendwann mal sagen zu können, okay, so sind wir halt. Ja, so sind wir halt.
Ja, und vielleicht noch eines, weil es mir jetzt gerade dazu einfällt, dieses Hochziehen der Mundwinkel, der Anspruch der Muskeln, ja, und das wiederum hat das auch mit unserem Nervensystem zu tun. Und also allein diese Bewegung führt dazu, ja, dass wir das Glückshormone ausgeschüttet werden. Ja, also das ist auch körperlich, ja, um da wieder zurückzukommen.
Hat das eine Rückwirkung?
Genau, also ist ja, also es hängt alles miteinander zusammen, aber das war mir jetzt vielleicht auch ganz gut. Ja. Ich habe das für mich auch so mir vorgenommen, mich in der Früh auch ganz aktiv anzulächeln, ja, im Spiegel. Und eben, weil es etwas mit dem Körper macht. Ja. Und auch wenn du sagst, und da bin ich voll dahinter auch und voll bei dir, dass wenn etwas misslungen ist oder scheinbar misslungen ist, einfach zu sagen, ja, kann passieren, ist ja jetzt nicht die Welt untergegangen. Ja. Oder mein Gott, ja, also das immer nicht so schwer zu nehmen, sondern einfach auch dann die Mundwinkel hochzuziehen und zu sagen, okay, shit happens. Ja.
Ich gucke gerade auf meinen Zettel. Ich hätte eigentlich noch zwei Situationen, aber ich finde, das ist eigentlich so ein super Schlusswort. Ich bin versucht, sozusagen uns in den Landeanflug zu bringen, weil gibt es ein positiveres Ende, als zu sagen, hey, wir sind alle nur Menschen. Manchmal gehen auch Dinge schief. Das geht nicht nur mit schönen Gefühlen einher, aber die gehören dazu. Und es ist total hilfreich, unseren Körper in eine Form zu bringen, die uns signalisiert, das Leben geht weiter.
Absolut.
Und wir sind nicht grundsätzlich schlecht, nur weil hier mal eine Sache in die Hose gegangen ist. Also öfter mal lächeln.
Genau.
Um auch Einfluss auf die eigenen Gefühle zu nehmen.
Ja, schönes Schlussstatement. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in der Regie passend ist, wenn ich jetzt einfach noch was
dazu sagen
kann oder ganz kurz.
Ja.
Ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, ja, dass wir in einer Welt leben, die scheinbar schwierig ist, wir nicht immer wissen, wie wir damit umgehen können, uns auch vor viele Herausforderungen stellt, und auch Führungskräfte damit natürlich sehr stark beschäftigt sind. Aber gerade in dieser Welt ist es so unglaublich wichtig, selber Freude zuzulassen, zu lachen, alles nicht so schwer zu nehmen. Es geht schon auch darum, wie gehe ich mit Situationen um, und wir dürfen trotzdem glücklich sein, wir dürfen trotzdem lachen, Feste feiern etc. Und ich glaube sogar, dass es essentiell wichtig ist, um hier wieder mehr das Positive in den Vordergrund zu stellen.
Wow, das war doch jetzt also perfekt. Danke, Andrea, dass du das nochmal so zusammengefasst hast und so in den Raum gestellt hast. Mit dieser Botschaft setzen wir einen Schlusspunkt, aber nicht ohne vorher nochmal darauf hingewiesen zu haben. Magst du nochmal sagen, wo man dich findet, wenn man dich sucht? Wir schreiben das dann in die Shownotes, also Social-Media-Kanäle, Website. Wo bist du zu finden, Andrea?
Also ich bin tatsächlich überall zu finden, aber ich spiele überall mit.
Gibt's denn sowas?
Nein, aber ich möchte tatsächlich den Fokus mehr auf LinkedIn legen und Instagram. Das sind wahrscheinlich so die zwei Hauptmedien. Es gibt natürlich auch eine Website.
Sag mal einmal kurz an, wie das alles heißt, und wir schreiben es aber auch nochmal in die Shownotes.
Genau, bei Instagram ist es Andrea_4Emotion, also das ist ja der Firmenname, um da auch nochmal die Emotion zu haben. Und, und bei LinkedIn ist es ganz normal mein Name Andrea Czerny. Genau. Mhm.
Und die Website?
Genau, ist 4Emotion, also 4Emotion.at.
Mhm. Ah! Also nachzulesen in den Shownotes, wer Andrea sucht, bitte da hingucken. Wer die Führungsgefühle sucht, findet die auch online unter www.führungsgefühle.de. Auf Insta Führungsgefühle_podcast. Wenn ihr da folgt, dann kriegt ihr immer mit, wann auch wieder die nächste Folge draußen ist. Und es gibt kleine Ausschnitte, in denen ihr auch mal die Gesichter zu meinen GesprächspartnerInnen sehen könnt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, bewertet ihn, und wenn ihr Lust habt, selber mal hier Gast zu sein, sehr gerne einfach melden unter christiane@führungsgefühle.de oder per Direct Message auf Instagram. Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war super, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viele neue Einblicke gewonnen. Ich freue mich, euch allen da draußen geht's ganz genauso. Und dann danke dir und danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke,
tschüss.
Christiane. Ciao.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.